Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Elfaro-Podcast. Heute möchte ich noch mal näher darauf eingehen, was es überhaupt heißt, von den TäterInnen manipuliert bzw. auch programmiert worden zu sein. Was bedeutet das überhaupt? Ich finde, man kann das an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Wir lernen durch unser Umfeld, durch unsere Familie viele Verhaltensweisen. Zum Beispiel lernen wir, dass wir am Tisch sitzen, um zu essen. Wir lernen, mit Messer und Gabel zu essen. So ganz alltägliche Dinge. Als Kind stellen wir sowas nicht in Frage. Und wenn wir doch mal eine Anweisung in Frage stellen, dann gibt es Konsequenzen. Auch das lernen wir in unserer Kindheit. Genauso wie man einem Kind beibringen kann, mit Messer und Gabel zu essen, kann man auch ein Kind so weit bringen, sexuelle Handlungen an Erwachsenen durchzuführen. Das Kind lernt von seiner Familie, von seinen Eltern, was richtig und was falsch ist. Woher soll das Kind denn dann wissen, dass das nicht richtig ist? Natürlich spürt auch ein Kind, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn das Kind zum Beispiel dazu gezwungen wird, das Glied vom eigenen Vater in den Mund zu nehmen. Wenn das Kind sich aber dann dagegen wehrt, weil es spürt, dass das nicht richtig ist, wird es Konsequenzen geben. Genauso, als wenn es nicht mit Messer und Gabel essen würde. Der Vergleich klingt krass, aber vom Ablauf her ist es sehr ähnlich. Eltern sind Autoritätspersonen für die Kinder. Und sie schauen sich bei den Eltern unglaublich viel ab. Und Erwachsene können Kinder so weit manipulieren, dass sie sich nicht mehr trauen, solche Sachen in Frage zu stellen. Irgendwann gehören Zähneputzen, Essen mit Messer und Gabel, Anziehen, Haare kämmen und die Befriedigung, die sexuelle Befriedigung der Eltern zum Alltag. Wenn ein Mensch von klein auf an zu solchen Verhaltensweisen gezwungen wird, gezwungen durch unterschiedlichste Sachen wie Entzug von Zuneigung, Entzug von Liebe, durch körperliche Gewalt, durch seelische Gewalt, durch Dinge, die man sich gar nicht vorstellen mag, dann hat ein Kind, das noch abhängig von seinen Eltern ist, doch gar keine Wahl mehr, als einfach mitzumachen. Und dann muss der Vater nur noch sein Kind anschauen oder die Mutter ihr Kind nur an einer Stelle berühren und das Kind weiß genau, was es dann zu tun hat. Genauso wie ein Blick ausreicht, damit ein Kind weiß, oh, so darf ich mich nicht verhalten. Genauso kann ein Erwachsener auch andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel die sexuelle Befriedigung der eigenen Eltern, beibringen. Und wenn diese Kinder, die solche grausamen Taten erlebt haben, erwachsen werden, werden sie auch diese Verhaltensweisen mit ins Erwachsenenalter nehmen. Genau so, wie sie auch heute noch mit Messer und Gabel essen. Die Ängste, die Schamgefühle und die Abhängigkeit zu der eigenen Familie tun dann noch ihr Übriges, bis es dann oft so weit kommt, dass die Betroffenen auch noch glauben, dass sie das selbst sind, dass sie selbst damit angefangen haben. Und so haben sich die TäterInnen, in diesem Fall die eigenen Eltern, ihr perfektes Opfer programmiert. Im Moment wird in den Medien viel darüber berichtet, über Suggestion, dass TherapeutInnen oder auch andere HelferInnen Menschen, die Hilfe suchen, sexuelle Gewalterfahrungen einreden bzw. suggerieren. Was mir dabei ein Rätsel ist, wie kann man einem Therapeuten oder einer Therapeutin so eine Macht geben, aber gleichzeitig behaupten, dass es keine Programmierungen, dass es eine solche Art von sexueller Gewalt durch Manipulation, durch Programmierungen nicht gibt? Wenn TherapeutInnen es angeblich schaffen, einen Menschen so sehr davon zu überzeugen, dass er sexuelle Gewalt erfahren hat, dass er durch Erinnerungen, durch angebliche Scheinerinnerungen geplagt wird, nächtelang durch Albträume, Dissoziationen oder andere Dinge, Wieso sollte dann eine Familie, Eltern oder auch andere Personen diese Macht über einen Menschen nicht haben? Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass durch einen Therapeuten oder durch eine Therapeutin solche Suggestionen stattfinden würden, dann stelle ich mir aber auch die Frage, warum hat dieser Erwachsene, diese hilfesuchende Person keine Abwehr gegen diese Art von Suggestion? Die nächste Frage, die ich mir stelle, warum sucht eine erwachsene Person überhaupt Hilfe in diesem Bereich? Wenn man jetzt zum Beispiel einer Hilfsorganisation oder anderen Helfenden Suggestion vorwirft, frage ich mich natürlich, warum rufen diese Menschen überhaupt bei solchen Hilfsorganisationen an, wenn denn da doch gar nichts ist? Woher kommt das denn dann? Natürlich ist es in der Hilfe unglaublich wichtig, dass man sich auch als Helfender, als Helfende durch Supervision, durch Austausch mit anderen TherapeutInnen, mit anderen Hilfsorganisationen eine Rückkopplung sucht, um den therapeutischen, den helfenden Rahmen so professionell wie möglich zu halten. Das Thema sexualisierte Gewalt ist ein sehr persönliches Thema und es ist in diesem Bereich unglaublich schwierig, den therapeutischen Abstand zu wahren, weil natürlich die Betroffenen auch diese persönliche Ebene suchen, weil sie ja auch genau auf dieser Ebene verletzt worden sind. Wenn ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehe und mein Zahnnerv ist entzündet und der Zahnarzt würde aber nur das Außensichtbare, also nur den Zahn außerhalb behandeln, würde mir das doch als Patient nichts bringen. Und genau so ist das in der Hilfe mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Die Menschen sind oft als Kinder schon schwerst traumatisiert worden. Und das durch die eigenen Eltern, durch die stärksten Bindungspersonen, die ein Mensch überhaupt hat. Und genau diese Ebene wird ein Betroffener, eine Betroffene immer wieder suchen. Denn es ist schwer, eine Verletzung auszuheilen, wenn man die Ebene, da wo die Verletzung ist, wenn man diesen Teil nicht behandelt. Und deswegen ist die Arbeit mit Betroffenen von schwerster sexualisierter Gewalt im familiären Umfeld eine Gratwanderung zwischen professionellem Abstand und dem Bedürfnis, was die Betroffenen aber gerade haben, nämlich diesem Gefühl von Sicherheit, von Familie, von einer Mutter, einem Vater, all den Sachen, die die Betroffenen in ihrem Leben nicht erfahren haben, also nicht positiv erfahren haben. Und die Betroffenen suchen natürlich auch in einem therapeutischen Rahmen nach genau diesen Gefühlen. Und deswegen ist die Supervision, der Austausch, die Professionalität unglaublich wichtig in diesem Bereich, damit es gar nicht erst zu Missverständnissen kommen kann. Mich als Betroffene von sexualisierter Gewalt im familiären Umfeld trifft es persönlich sehr, wenn ich in den Medien von Suggestion, von Manipulation durch TherapeutInnen oder HelferInnen lese oder höre. Es wird so dargestellt, als ob es diese Art von Programmierung, diese Art von organisierter, sexualisierter Gewalt oder auch ritualisierter Gewalt gar nicht gibt. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es in jedem Berufsfeld schwarze Schafe gibt, die ihre Positionen ausnutzen und damit auch zum Täter oder zur Täterin werden. Aber was ist mit den Betroffenen, die das wirklich so erlebt haben, die vielleicht aus Angst noch nicht an die Öffentlichkeit gehen können? Betroffene müssen vor Suggestionen geschützt werden. Aber genauso darf man nicht vergessen, die Betroffenen auch vor den Pauschalisierungen durch gewisse Organisationen zu schützen, die sagen, sowas gibt es gar nicht. Denn was lösen diese Aussagen bei Betroffenen aus, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, sich Hilfe zu suchen? Wie viele Betroffene holen sich aufgrund dieser Aussagen jetzt keine Hilfe mehr? Wie viele Betroffene zögern deswegen, weil sie Angst haben, dass sie durch TherapeutInnen, dass ihnen irgendetwas suggeriert wird? Wie vielen Betroffenen wird dadurch jetzt die Hilfe verwehrt? Diese Seite der Medaille, die wird viel zu wenig gesehen. Die wenigsten Betroffenen wenden sich an Hilfsorganisationen und sagen gleich, ja, ich bin Betroffene von sexualisierter Gewalt und ich brauche jetzt Hilfe. Die Betroffenen rufen an und zweifeln, wissen nicht, ist es richtig, dass ich anrufe? Was mache ich hier eigentlich? Warum rufe ich überhaupt an? Und so viele Fragen, so viele Zweifel stehen im Raum und es fällt den Betroffenen unglaublich schwer, überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen. Und wenn nur ein Funke, ein Gefühl, ein Kommentar in der Hilfe kommt, dass man den Betroffenen nicht glaubt, bestätigen wir genau diese Zweifel. Und man darf nicht vergessen, woher kommen denn diese Zweifel? Wer will denn nicht, dass man darüber spricht? Wer will denn nicht, dass man die Erinnerungen teilt? Wer will nicht, dass man sich Hilfe sucht? Die TäterInnen, die das Ganze angerichtet haben, die Kinder schwerst traumatisiert haben, die wollen nicht, dass wir als Betroffene uns Hilfe suchen. Und es sollte nicht das Ziel der Öffentlichkeit sein, genau diese Gefühle zu unterstützen. Wir sollten als Gesellschaft offen für das Thema sein. Es kann doch nicht Ziel der Gesellschaft sein, die Personen zu unterstützen, die nicht wollen, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Genauso wie Menschen vor der Suggestion geschützt werden müssen, sind wir genauso verpflichtet, die Betroffenen von sexualisierter Gewalt, von familiärer sexualisierter Gewalt, organisierter sexualisierter Gewalt oder auch ritueller sexualisierter Gewalt, dass wir die Betroffenen genauso schützen und dem Thema offen gegenüberstehen, damit sie die Chance haben, die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen. Wenn man von vornherein sagt, sowas gibt es nicht, nimmt man so auch den Betroffenen die Chance, sich Hilfe zu suchen und so auf ein freies, selbstbestimmtes, angstfreies Leben. Die Gesellschaft war nicht in der Lage, die Kinder vor dem Leid, vor den traumatischen Erfahrungen, vor der Gewalt, der psychischen, der körperlichen Gewalt, vor dem ganzen Grauen zu schützen. Aber jetzt können wir was tun. Wir können zuhören. Wir können helfen, indem wir genau hinhören und indem wir offen für das Thema bleiben und uns nicht der Pauschalisierungen von einigen Organisationen, von einigen Menschen unterordnen. Wenn die Gesellschaft vor 30 Jahren für dieses Thema offen gewesen wäre, hätte ich und viele, viele andere Kinder diese jahrelange grausame Gewalt nicht erleben müssen. Und genau aus diesen Erfahrungen sollte die Gesellschaft eigentlich gelernt haben. Wir als Opferschutzverein hören zu und wir hören genau hin und wir pauschalisieren nicht und wir bewerten auch nicht. Wir holen die Betroffenen da ab, wo sie stehen und versuchen ihnen die Hilfe zu geben, die sie sich wünschen. In unserem nächsten Podcast werden wir euch eine Geschichte erzählen, die eine Betroffene geschrieben hat. Bis dahin passt gut auf euch auf und wenn ihr ein Beratungsgespräch möchtet oder andere Hilfe sucht, dann könnt ihr uns gerne anrufen oder auch eine Mail schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage oder auch auf Instagram oder Facebook.